WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
19. April 1759, der Geburtstag des Schauspielers August Wilhelm Iffland.
Denn schnell und spurlos geht es Mimenkunst, die Wunderbare, an dem Sinn vorüber. Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Grenze, drum muss er geizen mit der Gegenwart, den Augenblick, der sein ist, ganz erfüllen.
Ein paar Mimen gab es immerhin, die Schillers Worte widerlegen konnten. Zu ihnen gehört August Wilhelm Iffland, um 1800 unbestritten der berühmteste Schauspieler Deutschlands, aber auch Theaterdirektor und Erfolgsautor. Schließlich legendenumwobener Stifter einer Auszeichnung des Iffland-Rings, der sicher auch dazu beigetragen hat, seinen Namen lebendig zu erhalten. Heute, vor 250 Jahren, ist August Wilhelm Iffland in Hannover geboren.
Herr Iffland, der den Franz vorstellte, hat mir am vorzüglichsten gefallen. Deutschland wird in diesem jungen Mann noch einen Meister finden.
Der junge Mann spielt im Mannheimer Nationaltheater eine Hauptrolle in einem aufregenden, kühnen Stück, das das Publikum völlig aus der Fassung bringt. Den Franz Moor in den Räubern von Friedrich Schiller. Und der Prophet, der ihm da eine große Karriere voraussagt, ist kein anderer als der ebenfalls erst 22-jährige Autor des revolutionären Dramas. Mannheim ist das führende Theater zu dieser Zeit und Iffland einer seiner Stars, um dessen Bekanntschaft sich sogar Goethe bemüht hat, der europaweit berühmte Autor des Romans »Die Leiden des jungen Werthers«.
Seine Gegenwart setzte mich in ein angenehmes Erstaunen. Er war etwas über 20 Jahre alt, von mittlerer Größe, wohlproportioniertem Körperbau, behaglich, ohne weich zu sein. So war auch sein Gesicht, rund, voll, heiter, ohne gerade zuvorkommende Miene, dabei ein paar Augen, ganz einzige.
Ein Bo, der geborene Liebhaber für die Bühne, meint Goethe. Iffland aber spielt trotz seiner jungen Jahre lieber Charakterrollen. Schräge Typen oder komische Figuren, Verbrecher oder alte Männer. Schon in seinen Anfängerjahren ist er als uralter König Lear aufgetreten. Ein starkes mimisches Talent, die Fähigkeit, sich durch Sprache und Körperhaltung vollkommen zu verwandeln, ist ihm eigen.
Iffland war zum Schauspieler geboren. Er hatte schon als ein Knabe von 12 Jahren all seine Mienen und Bewegungen in seiner Gewalt und konnte alle Arten von Lächerlichkeiten in der vollkommensten Nachahmung darstellen.
Mit dem Dichter Karl Philipp Moritz ist Iffland in Hannover in die Schule gegangen. In dessen autobiografisch geprägtem Roman Anton Reiser erfahren wir auch vom Werdegang des gefeierten Schauspielers. Die Anfänge sind schwierig. Mit 18 verschwindet Iffland heimlich aus seinem Elternhaus in Hannover. Der Vater, ein Beamter, will nicht zulassen, dass sein Sohn zu den Komödianten geht. Iffland schlägt sich nach Gotha durch, um bei dem berühmten Schauspieler Konrad Eckhoff in die Lehre zu gehen.
Der Schauspieler war kein sehr anerkannter Berufsstand, also das ist ja heute vielleicht gelegentlich noch spürbar, aber die waren eben soziale Außenseiter. Und Iffland war einer derjenigen im 18. Jahrhundert, der sich dafür eingesetzt hat, dass Schauspieler anerkannt werden, dass auch die Schauspielkunst als Kunst, als freie Kunst und nicht nur als Handwerk anerkannt wird. Und das ist genau die Geburtsstunde sozusagen des modernen Schauspielers, der als Künstler wahrgenommen wird.
Professor Alexander Kozhenina leitet ein Jubiläumsprojekt an der Leibniz-Universität Hannover. Aus Ifflands Schriften, aus den beliebten Theaterromanen, zu denen neben dem Anton Reiser auch Goethes Wilhelm Meister gehört, hat er versucht zu rekonstruieren, wie damals gespielt wurde. Es war die Zeit der Empfindsamkeit, in der das Gefühl und der Ausdruck innerer Befindlichkeit Kult wurden. Man leidet mit Leidenschaft und Stil. Die Wertherzeit, in der nach der Vernunft betonten Epoche der Aufklärung die emotionale Seite des Menschen und seine vitalen Kräfte stärkere Beachtung fanden. Auch Iffland macht rückblickend die Lektüre des Werthers dafür verantwortlich, dass er ausgebrochen ist aus einem bürgerlichen Lebensweg und Selbstverwirklichung sucht.
Das warf die helle Flamme in den Feuerstoff. Er loderte auf und ich war nicht mehr Meister meines Willens. Auf, dein Schicksal ruft, wolle, zerreiß die Bande des Vorurteils, lass nicht die Gewalt in dir von morschen Banden fesseln.
Der Schauspielerberuf wird zum Wunschziel junger Männer, die sich gern als Feuerköpfe sehen möchten, das Theater zu einem Ort, an dem das Publikum vor allem extreme Gefühlserlebnisse sucht und sich zu Tränen rühren lassen will.
Mit heutigen Maßstäben könnte man das vielleicht mit einem sentimentalen italienischen Film vergleichen, wo wir reingehen und die Tränen fließen und wir sind dann ganz bestürzt, wenn das Licht wieder angeht und wir merken plötzlich, dass wir im Kino sitzen. Das wollte man.
Diese verfeinerte Sensibilität ebnet ganz folgerichtig der psychologischen, modernen Schauspielkunst den Weg. Und Iffland ist einer ihrer ersten Vertreter. Nicht nur auf der Bühne, er denkt auch gründlich nach über seine Kunst, schreibt Abhandlungen, stellt Regeln auf. Vieles wirkt so aktuell und gültig, dass man es ohne weiteres heute im Schauspielunterricht verwenden könnte.
Vor allen Dingen studieren Sie nichts emsiger, scharfsinniger und tiefer als sich selbst. Gewöhnen Sie sich an Bemerkungsgeist. Dieses Studium ist äußerst reizend, enthält den eigentlichen, geheimen Teil der Kunst. Welche Gruppen von Freude und Elend umgeben den Menschen fast täglich? Mit diesem Bemerkungsgeiste solche Gruppen gesehen, welch ein Feld haben Sie vor sich? Vorausgesetzt Ihre Erziehung, Ihr Talent zum Schauspieler, kann beim Studium der Menschen Wahrheit im Ausdrucke Ihnen nicht fehlen. Die Wahrheit erstreckt sich aber bis auf die geringste Beugung des Fußes.
Nicht nur mit solchen Gedanken steht Iffland auf der Schwelle einer neuen Epoche im Theater, die er dann maßgeblich mitprägt. Die Zeit der fahrenden Komödianten, die auf Marktplätzen und in Wirtshaussälen auftreten, solange man ihr Stück sehen will, und dann mit Dekorationen, Requisiten und Kostümen weiterziehen, geht zu Ende. Die Fürstenhöfe und die größeren Städte leisten sich eigene Ensembles, bauen Theaterhäuser.
Allerdings war das nicht wie heute im abgedunkelten Zuschauerraum, sondern man ging da rein und raus, man aß, Essensverkäufer traten da auf und man hat auch mal dazwischen gerufen, da Capo wiederholt das, das war so gut. Also man hat auch durchaus die Illusion durchbrochen. Allerdings hat man mit den Regeln dann auch Strafen eingeführt. Also Schauspieler, die von ihrem Text abgewichen sind, die haben Abzüge in ihrer Gage bekommen. Und umgekehrt, wenn sie einmal Wasser über den Kopf bekommen haben oder eine Ohrfeige, dann gab es extra Zulagen, sozusagen Schmerzensgeld. Das ist wirklich eine Phase, wo man Ordnung in die Turbulenz der Wanderbühnen bringen will und sich dem annähert, was wir heute unter Theater verstehen. Noch nicht so ganz diszipliniert, aber doch kommt es in geordnetere Bahnen.
In seiner zweiten Lebenshälfte als Direktor des Nationaltheaters in Berlin hat Iffland eine Art Musterbühne geschaffen. Mit einem festen Ensemble, einem weit gefächerten Repertoire und durchgreifender Organisation. Die bis dahin noch ziemlich unbekannte Arbeit des Regisseurs, der mit einheitlicher künstlerischer Handschrift eine Aufführung gestaltet, übernimmt er oft selbst. Beinahe täglich steht er auch als Darsteller auf der Bühne. Zuschauer wie Goethes Musikerfreund Reichardt loben das Berliner Haus.
Man sieht und hört jetzt auf diesem Theater alles, was die Kunst in Frankreich, Italien und Deutschland Schönes hervorbringt.
Stücke und Schauspieler für seine Bühne sucht Iffland auf ausgedehnten Reisen durch ganz Deutschland. Das nutzt er dann auch noch für Gastspiele, die seinen schauspielerischen Ruhm mehren und verbreiten. Als Intendant in Berlin wird Iffland zum mächtigsten und einflussreichsten Theatermann in Deutschland, zum Bestbezahlten obendrein. Bevor er ihn 1796 akzeptiert, hat er den Posten mehrmals abgelehnt, weil die gebotene Gage ihn nicht zufriedengestellt hat. Dafür leistet er ein gewaltiges Arbeitspensum, denn er ist nicht nur Schauspieler und Theaterleiter, sondern auch noch ein äußerst produktiver Autor. Seit seinen Anfängerjahren als Schauspieler bringt er pro Jahr mehrere eigene Stücke auf die Bühne.
Die schöne Wirkung, viele Menschen für Seelenleiden und Menschenschicksale erwärmt, laut und herzlich erklärt zu sehen, riss mich hin, machte mich unaussprechlich glücklich. So entstand der Vorsatz, bürgerliche Verhältnisse nach und nach dramatisch zu behandeln.
Daraus werden nicht weniger als 70 Stücke. Alexander Kozhenina hat sie gerade gemeinsam mit Kollegen und Studierenden in einem Lexikon erfasst. Eine Art Iffland-Schauspielführer.
Trauerspiel, Lustspiel, Einakter, Possen, Familienstücke, das ist seine Hauptdomäne, auch Historiendramen. Also er hat ein unglaubliches Repertoire und man fragt sich tatsächlich, wie er das alles geschafft hat.
Verbrechen aus Ehrsucht.
Die Brautwahl.
Liebe um Liebe.
Heißen sie oder
Der Mann von Wort.
Das Vermächtnis.
Im Theater sind sie heute vergessen, in der Literaturwissenschaft wegen ihrer oft rührseligen und trivialen Inhalte lange Zeit nicht ernst genommen worden. Zu Unrecht, meint Alexander Kozhenina.
Das Interesse für Iffland besteht tatsächlich in einer Abspiegelung zeitgenössischer Realitäten. Meistens geht es um Heiratsanbahnung, um Kinder, die sich von ihren Eltern distanzieren, Mütter, die nach dem Höheren streben, also eine gute Partie für die Tochter suchen in Richtung Adel. Diese ja sehr hausväterlichen, tugendhaften Väter, die das neue bürgerliche Selbstbewusstsein vertreten. Ganz häufig in überproportional vielen Stücken geht es um Erbschaftsangelegenheiten. Offenbar war das ein großes Problem. Es geht sehr viel um Geld, Vermögensschiebereien und es gibt auch ein hohes Potenzial an juristischen Verwicklungen.
Das hat enormen Erfolg. Nicht Goethe und Schiller dominieren um 1800 das Theater, sondern Iffland und sein Kollege, der Komödienschreiber August von Kotzebue. Etwa zwei Drittel des Repertoires bestreiten diese beiden allein, schätzt Alexander Kozhenina. Und Iffland hat seinem Publikum durchaus etwas zu sagen, spricht gesellschaftliche Missstände an, wenn auch nicht so radikal und revolutionär wie zum Beispiel sein Altersgenosse Schiller. Vernunft und Augenmaß propagiert er. Sonderlinge werden kuriert, engstirnige Väter überlistet, Scharlatane entlarvt. Strategisch geschickt, meint der Germanist Alexander Kozhenina.
Man geht dorthin, um sich zu unterhalten. Iffland ist allerdings jemand, wie andere Aufklärungsdramatiker, die diesen Unterhaltungsbedarf sozusagen nutzen, um aufzuklären, um zu erziehen. Allerdings begreifen die Aufklärer, dass Erziehen mit dem erhobenen Zeigefinger nicht mehr unbedingt gut kommt, sondern dass man indirekt, ohne dass man es besonders merkt, bestimmte Moralüberzeugungen verbreitet. Und das kennen wir ja auch heute aus der Trivialliteratur. Konsalik und Simmel sind ja auch Autoren, die politisch etwas bewirken wollen. Also Erziehung durch Unterhaltung könnte man als Formel benutzen, die der heutigen Zeit vergleichbar wäre.
Der Autor Iffland ist vergessen, der Schauspieler jedoch ist in der Theaterwelt lebendig geblieben. Und dafür hat er auch durch die Stiftung eine Auszeichnung gesorgt, die seinen Namen trägt. Ein Ring aus Eisen, aus einem gräulich-violetten Stein ist Ifflands Profil geschnitten, ein Kranz von kleinen Brillanten fasst es ein. Die Anfänge der Geschichte verlieren sich im Dunkel der Legende. Vielleicht verschenkte Iffland mehrere Ringe an Freunde und Kollegen, die er besonders auszeichnen wollte. Heute gibt es nur noch einen Iffland-Ring. Der jeweilige Träger vererbt ihn demjenigen, den er für den bedeutendsten deutschsprachigen Schauspieler hält. Albert Bassermann und Werner Kraus gehören zu den Ringträgern. Das letzte Mal ist 1996 ein solches Testament eröffnet worden.
Josef Meinrad schreibt, mein Wunsch ist es, dass nach meinem Tode Bruno Ganz den Iffland-Ring erhält.
Bemimen die Nachwelt keine Grenze.
Wenn der Ring helfen würde, als Anker in der Gegenwart mal wieder zu dem Stifter des Rings zurückzublenden und zu überlegen, was dieser Mann geleistet hat, dann wäre das ein erfreulicher Nebenumstand des Rings.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. wdr.de